habe das nicht so begriffen und ich schreibe auch mein Buch nicht so, dass es ein rechtes oder linkes Thema wäre. Ich glaube, es ist eine Frage, wie erwachsen man im Umgang mit anderen Meinungen ist. Und finde ich dann sehr gut, wenn Leute, unabhängig aus welcher politischen Ecke sie kommen, sagen, dass sie einen Wert darin sehen, sich frei auszutauschen, auch mit Leuten mit absoluter Gegenmeinung. Es geht immer darum, in welchem Licht und in welchem Zusammenhang man Fakten sieht. Viel mehr, als dass man jetzt über einzelne Fakten da, was war am 7. April, was war am 23. Mai. Na, es geht viel mehr darum, wie sind so die Zusammenhänge, wie sind die Kausalketten. So, und wenn man das einmal akzeptiert, das war für mich eigentlich so das Lernerlebnis aus dieser Diskussion, dann versteht man auch, wie schwierig es ist, den Staat jetzt da eine Entscheidung treffen zu lassen. Wer hat Recht?
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Journalist, Sachbuchautor und Jurist Ronen Steinke. Herzlich willkommen.
Hi.
Es geht los bei Milch und Kultur immer mit der Kategorie kurze Frage, kurze Antwort. Da müssen Sie entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Mal im Kino war ich?
Vor 2 Wochen in Therapie für Wikinger.
Mit Mads Mikkelsen.
Sehr guter, ne? Film.
Ja,
genial. Ja, genau. Man weiß nicht, ob man entsetzt und irgendwie sozusagen vor Furcht versteinert sein soll oder ob man belustigt sein soll oder mitleidig sein soll. Es ist eine irre Mischung.
Das letzte Konzert, auf dem ich war?
Oh, das ist schon länger her. Vielleicht The Yeah Yeah Yeahs in Berlin. Ist aber auch schon ein Jahr her oder so.
Gibt's ein geplantes?
Schauen wir mal.
Dieses Instrument spiele ich.
Ich kann Klavier spielen.
Gibt's ein Instrument, das Sie gerne spielen können würden?
Ich habe mal angefangen, Gitarre zu spielen und vielleicht gibt es eines Tages noch eine Fortsetzung.
Wann gibt es eine Podiumsdiskussion mit Ihnen und Wolfram Weimer?
Ja, wenn er sich mal trauen würde. Der war neulich eingeladen und hat dann irgendwelche Ausreden vorgeschoben.
Im Urlaub brauche ich?
Keine Menschen und am liebsten so Monotonie. Also ich brauche auch keine irren Tropen oder Kulturprogramme. Betonburg und Strand und billiger Supermarkt reicht völlig. Sogar ist besser als Action.
Milch ist für mich.
Eigentlich ein ziemlich befremdliches Konzept. Also es ist ja eine Aussonderung aus den Zitzen eines anderen Säugetiers. Das ist nicht zu lange drüber nachdenken, glaube ich.
Das Schönste an Debatten ist?
Dass man was dabei lernt, idealerweise.
Eine Debatte ist für mich dann unnötig, wenn...
Ja, wenn alle nur ihre Positionen droppen wollen und sich produzieren wollen und überhaupt nicht zuhören.
Grenzen auszutesten ist?
Ein Zeichen von und eine Voraussetzung für Wachstum.
Haltung ist?
Ein sehr überstrapazierter Begriff. Ich kenne niemanden, der dafür eine vernünftige Definition hat. Halte es eher für so einen Kampfbegriff, ehrlich gesagt.
Als übergriffig empfinde ich es, wenn...
Leute meinen, sie wüssten schon, was man denkt. Man müsste also gar nicht erst den Mund aufmachen. Sie wüssten schon, was man denkt, weil man ja einer Gruppe angehört. Und das ist, geht, glaube ich, Frauen noch häufiger so als Männern. Ist generell sehr übergriffig.
Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, war?
Von der britischen Professorin Lindsay Stonebridge, eine Art von Biografie über Hannah Arendt, die aber total mit so eigenen Beobachtungen und eigenen Essay-Einschüben arbeitet und also großartig unterhaltsam ist.
Das nächste Buch, das ich lesen werde oder auf meinem Nachttisch liegt?
Jetzt habe ich gerade angefangen von Eva von Redeker, Dieser Drang nach Härte. Das ist ein Buch über den neuen Faschismus und sie ist Philosophin und will die Trends, die wir ja in Deutschland, aber auch in den USA und vielen Ländern der Welt jetzt ja zunehmend beobachten, glaube ich, so in größere Gedanken einordnen und der Anfang ist sehr vielversprechend.
Wie viel Lektüre ist denn beruflich bedingt und privat oder kann man das überhaupt trennen bei Ihnen?
Ja, da kann man nicht trennen. Das ist auch, leider gibt es ein bisschen so die Krankheit dieses beruflichen Lesens, also das so scannen und querlesen und sehr stark darauf achten, wer was geschrieben hat, das ist eigentlich nicht jetzt eine Form von genussvollem, kontemplativen Lesen. Ich habe manchmal dann so es geschafft, wenn ich mir längere Zeit mal eine Auszeit genommen habe vom journalistischen Alltag, da so ein bisschen wieder zu entgiften und wieder so ein ehrlicher Leser zu werden, der es nicht für die Verwertung nur liest. Aber das ist eigentlich schade, dass das so selten gelingt.
Jetzt sind Sie Journalist, Jurist, Sachbuchautor. Ich habe natürlich vergessen, es ist noch Podcast-Host mit dem Podcast Ist das gerecht? Was hat Sie zu diesen Berufen motiviert? Warum sind Sie Journalist, Jurist? Was reizt Sie an Ihrer Arbeit?
Ich will mich nicht abfinden mit Missständen, mit Ungerechtigkeiten. Und das war so für mich der Antrieb, weswegen ich zum Jurastudium gekommen bin. Also ich weiß, es gibt viele, die studieren Jura, weil sie sich nicht entscheiden konnten zwischen BWL, VWL und irgendwie was anderem, mit dem man Papa zufriedenstellt. Oder es gibt auch Leute, die studieren Jura, weil sie gleich Papas Kanzlei übernehmen wollen eines Tages. Das habe ich auch erlebt. Aber ich zähle zu der Spezies, die sich für dieses Studium entscheiden, weil sie damit hoffen, ein bisschen die Welt verändern zu können. So pathetisch habe ich das mit 18, 19, also formuliert, ohne da rot zu werden dabei. Und finde ich auch eigentlich richtig. Ich finde es gut, dass man sich umsieht in der Welt und nicht zufrieden ist mit den Zuständen, mit der Art und Weise, wie Menschen in Armut gehalten werden und keine Chance haben auf Aufstieg, mit rassistischen Strukturen, mit ganz vielen Situationen, wo Menschen einfach klein gemacht werden und erniedrigt werden. Und das Recht, also die Paragraphen, das ist in der Welt, in der wir leben, das Instrument, mit dem man so die Zustände oder die Regeln zwischen uns Menschen verändern kann. Das ist ja erstmal ganz gut. Also wir leben ja nicht in einem Zeitalter, wo man dann den Monarch anbetteln muss, kannst du ein bisschen fairer sein, sondern wir leben in einer Zeit, wo man dann in die Parlamente gehen muss und kleine Paragraphen um ein paar Worte ergänzen oder bei Gericht die Interpretation eines Paragraphen ein bisschen ändern muss. Das ist dann vielleicht auf den ersten Blick so eine bürokratisch anmutende Arbeit, aber es ist absolut den Schweiß wert. Und ich würde auch rückblickend sagen, dass das Jurastudium dafür eine sehr gute Möglichkeit ist.
Gibt es einen Beruf, bei dem Sie sagen, das würde ich eigentlich auch gerne machen, aber da habe ich absolut keine Kompetenzen zu?
ich bin natürlich ein bisschen als Journalist, ich schreibe für die Süddeutsche Zeitung, ich podcaste für die Süddeutsche Zeitung, ich bin natürlich in erster Linie Beobachter. Vielleicht kann man als Beobachter jetzt das nicht so reduzieren auf nur zugucken. Natürlich setzt man Impulse und vielleicht treibt man mal Leute an durch die Kritik, die man äußert. Also es ist jetzt nicht nur sozusagen alles ist hinter einer Glasscheibe und die kriegen nicht mit, was ich als Beobachter da mache, sondern ich bin schon irgendwie auch Teil des Geschehens. Aber nicht in der unmittelbaren Weise wie jetzt zum Beispiel ein Berufspolitiker. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann mal alt sein und zurückblicken auf eine Karriere, in der ich sehr viel über Berufspolitiker geschrieben habe, mal freundlich, sehr oft nicht so freundlich. Und in meinem Lebensplan ist nicht vorgesehen, dass ich das jemals selber mache. Aber vielleicht, so manchmal gibt es den Gedanken, was wäre wenn, das wäre schon eine interessante Überlegung, ob ich da irgendwie das Zeug zu hätte oder überhaupt nicht. Wahrscheinlich kann ich das nicht so, könnte ich das nicht so gut.
Aber können Sie den Rahmen sagen? Sage ich mal Kommunal, Bürgermeister oder doch dann wirklich Abgeordneter für den Bundestag zum Beispiel?
Ja, weiß ich nicht. Also auf all diesen Ebenen, wir haben es ja manchmal leicht zu meckern, wir haben kein gutes politisches Personal oder also was, wenn. Es gehört schon eine Menge Begabung dazu, Leute mitzunehmen, Leute an einen Tisch zu bringen, Argumente so zu machen, dass sie eine Mehrheit finden. Und es sind schon viele kluge Leute aus der Wirtschaft in der Politik gescheitert. Ja, die waren Manager von Riesenkonzernen, die haben da vielleicht sogar erfolgreiche Sachen gemacht, werden dann als Quereinsteiger Minister und scheitern komplett, weil sie diese menschliche Fähigkeit des Zusammenführens, des Mehrheitengewinns nie gelernt haben. Und auch ich, als Journalist, ich habe auch eine ganz andere Art zu arbeiten. Ich muss auch nicht Mehrheiten gewinnen, sondern ich habe die Freiheit, Kommentare zu schreiben. Die werden dann von meinen Kollegen ins Blatt gehoben und gedruckt, unabhängig davon, ob die das alles so auch so sehen wie ich. Weil es ist nicht wie wir gemeinsam Parteiprogramm schreiben, sondern es ist mehr so ein Orchester von verschiedenen Meinungen. Und wenn die verschiedenen Meinungen nebeneinander stehen, ist das auch schön. Also das heißt, ich bin auch nicht trainiert darin, das zu machen, was Politikerinnen und Politiker jeden Tag tun und ob ich das könnte. Also es ist eine interessante Frage.
Okay, kann man gespannt sein, was noch passiert im Leben von Ronen Steinke. Wir sprechen heute über ein Buch, das heißt Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen. Ich würde gerne mal einsteigen mit Reaktionen auf das Buch. Ich habe mir einige Rezensionen durchgelesen und Sie sind jetzt auch ständig auf Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen. Gab es eigentlich, vielleicht damit die Frage verbunden, lesen Sie Kritik und wie inwiefern nehmen Sie sich Kritik an? Und auch gäbe es eigentlich eine Überschrift, die Sie sich gewünscht hätten oder sag ich mal einen Themenschwerpunkt oder wie haben Sie die Kritik aufgenommen zu dem Buch?
Ja, ich finde, es gehört sich nicht, sich über Kritik zu beklagen und auch eigentlich nicht zu jubeln über Kritik, sondern das finde ich, ist eigentlich wichtig, dass man es so demütig hinnimmt, egal wie es kommt. Ich würde auch jedem, der selber schreibt oder Bücher schreibt oder was auch immer, auch Musik macht zum Beispiel, empfehlen, sich davon nicht komplett das eigene Denken dominieren zu lassen. Das ist einfach kein guter Ratgeber, weil das ist, jede Kritik ist auch subjektiv. Ja, mal kommt es aus der Richtung, mal kommt es aus der Richtung. Es ist nicht gesagt, dass das dann automatisch richtig ist. Also ich beklage mich nicht und versuche, ja, da so einen eigenen Kompass zu haben und nur auf den zu achten eigentlich.
Ich meinte jetzt auch gar nicht so im Sinne von positiv oder negativ, weil Sie haben sich über eine negative Kritik geärgert, sondern im Sinne von, vielleicht haben Sie ja auch einen Adressaten im Kopf gehabt oder das, was mit dem Buch passieren soll und ob das, was Sie eigentlich versucht haben, vielleicht auch anzustoßen mit dem Buch, in den Kritiken Anklang gefunden oder diskutiert wurde. So.
Also was mich schon sehr lange irritiert in Deutschland ist, dass wir, wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, eigentlich so zwei scheinbar widersprüchliche Positionen haben, die sich gegenüberstehen. Und das eine ist, man darf ja nichts mehr sagen. Ja, wir leben ja gar nicht mehr in einer freiheitlichen Gesellschaft. Es ist ja alles hier von oben diktiert. Und auf der anderen Seite, das ist alles Quatsch. Jeder darf sagen, was er möchte. Und ihr Schwurbler, ihr habt doch eh nichts Sinnvolles beizutragen. Solltet mal ruhig ein bisschen schweigen. So, das sind die beiden Positionen. Ich habe mich bemüht, ein differenzierteres Bild anzubieten. Ich glaube nämlich durchaus, das habe ich in meinem Buch jetzt argumentiert, dass es Einschränkungen des Diskurses gibt, hoheitliche, ja, durch den Staat, die nicht in Ordnung sind und dass da Dinge verrutschen, dass da Dinge in eine ungute Richtung laufen derzeit politisch. Und ich glaube gleichzeitig, dass es eine Menge Gejammer gibt, dass einfach nur Gejammer ist und dass man dann zurückweisen muss und sachlich auseinanderfieseln muss, was da vielleicht nur Gejammer auf hohem Niveau ist. Also ein Beispiel ist, wenn Männer, es sind vor allem Männer, jammern, dass ihnen irgendwie der Applaus verwehrt wird, kurz gesagt, weil irgendwelche Leute im Publikum ihnen jetzt plötzlich mal ins Gesicht sagen, dass sie ziemlich doof
und meinen Konstantin Schreiber, Herr Steinke.
Ja, aber es gibt es auch genauso von Thomas Gottschalk oder von Wolfgang Kubicki. Konstantin Schreiber ist noch relativ jung, ja, das ist eigentlich ungewöhnlich, aber Konstantin Schreiber ist jemand, der war lange Zeit Sprecher der Tagesschau, hat also abends ein Millionenpublikum gehabt, hat nebenher Bücher geschrieben mit großem ökonomischem Erfolg, hohe Auflagen, die also nach meinem Dafürhalten ziemlich dünn waren, ziemlich plump und ziemlich billig mit so vereinfachten Bildern des Islam Auflage gemacht haben. So agitatorisch. Und dann hat er da einen Auftritt in der Uni Jena gehabt, wo er sich also vor Studierende gesetzt hat und mit denen diskutieren wollte und hat dann gestaunt, dass die Studierenden so frech sind, ihm ins Gesicht zu sagen, dass sie überhaupt nichts von ihm halten, dass sie finden, dass das ziemliche Demagogie ist und sogar rassistisch. Und Konstantin Schreiber war dann ganz, ganz empört und hat dann hinterher ein großes Interview gegeben in der Wochenzeitung Die Zeit, also dass sich seine Meinungsfreiheit sei abgewürgt und er würde jetzt gar nichts mehr über den Islam sagen, so richtig beleidigt, muss ich
das
echt sagen.
Das war letzte Woche, da hat er auch was gemacht wieder, oder? Zu der Moschee in Erfurt. Gibt es nicht eine Doku von ihm? Ich dachte, dass er sich jetzt wieder dem Thema...
Okay, er hat sich jetzt wieder geöffnet, ist nicht mehr beleidigt, halleluja. Aber das sind echt Dinge, da fehlt mir wirklich das Mitleid, das ist... Einfach nur weinerlich und eigentlich auch sehr verwöhnt, weil es ist doch so, wenn man das Privileg hat, zu sprechen vor einem großen Publikum, viele Menschen hören einem zu, natürlich hat man nicht ein Recht darauf, dass da ja nur Applaus und nur Anhimmelung zurückkommt. Klar darf es auch Leute geben, die finden, das ist rassistisch und vereinfachend. Ehrlich gesagt, es ist auch, wenn das Publikum groß genug ist, auch immer der Fall, dass es jemanden gibt, der sowas, also ob berechtigt oder nicht berechtigt, ja, das kann ja nicht der Maßstab sein. Und das ist dann nicht, ich werde diffamiert oder sonst was, sondern das ist halt, ja, es gibt Leute, die eine andere Meinung haben als ich. Und wenn man dann in einem Uni-Hörsaal ist und die eigene Meinung präsentieren darf und viele andere dann eine Gegenmeinung präsentieren, dann ist das nicht ein Zeichen, dass die Meinungsfreiheit nicht funktioniert, sondern im Gegenteil, dann hat es ja wunderbar funktioniert. Das ist eigentlich gerade die Idee von Meinungsfreiheit, dass so Positionen ausgetauscht werden. Also das ist etwas, wogegen ich mich wende mit meinem Buch, ja, dieses Gejammer. Man dürfe gar nichts mehr sagen, das ist so nicht richtig. Und gleichzeitig gibt es halt auf der anderen Seite ja vor allem juristische Hebel, die in Bewegung gesetzt worden sind in den letzten paar Jahren, wo die Regierungen wirklich versuchen, ja, den Korridor der zulässigen Machtkritik vor allem einzuengen. Das finde ich tatsächlich sehr bedenklich und das kann man auch sehr handfest an ein paar Beispielen erzählen. Und ich bin ganz glücklich damit, dass meine Wahrnehmung ist, viele Menschen sind dankbar, dass in diesem Diskurs eine, ja, so auch mal diese Linie skizziert wird, die ich jetzt da so reinbringe.
Ja. Vielleicht kann man mal ganz kurz so ein bisschen Einblick geben in die Rezension. Manche sprechen von einem guten Timing. Es wird bezeichnet als Lehrbuch im Quizformat. Ein notwendiges Plädoyer für mehr Mut zu Widerspruch, Dissens und Streit. Sogar das wichtigste Buch des Frühlings. Und auch, dass sie davor warnen, vor zu weit gefassten Straftatbeständen und einem übermächtigen Strafapparat. Kann man eigentlich sagen, als Journalist, wenn man von Taz bis FAZ gelobt wird, dann hat man etwas recht gemacht für ein Buch?
Ja, also es ist ja so, viele Leute glauben ja, diese Kritik, die Meinungsfreiheit werde eingeengt, das sei so ein rechtes Thema. Fallen einem dann sofort AfD-Leute ein, die sagen, wir werden mundtot gemacht, oder es fallen einem Querdenker ein, die sagen, wir kriegen alle einen Maulkorb, oder eben Wolfgang Kubicki, der ist jetzt auch kein Linker, ja, der hat auch ein Buch schreibt. So, also das heißt, viele Leute glaubten, dass das eigentlich etwas ist, was vor allem NZZ oder Medien am rechten Ende des Spektrums gefallen würde. Zur Wahrheit gehört aber, dass es sehr wohl spiegelbildlich auch einen Diskurs links gibt, wo sehr viel darüber gesprochen wird, dass beispielsweise bei Gaza-Demonstrationen, ja, oder bei anderen Protesten gegen die deutsche Außenpolitik, gegen die NATO, dass da sehr wohl auch kritisiert wird, man werde gegängelt und das Demonstrationsgrundrecht werde eingeschränkt und so weiter. Also deswegen, ich habe das nicht so begriffen und ich schreibe auch mein Buch nicht so, dass das ein rechtes oder linkes Thema wäre. Ich glaube, es ist eine Frage, wie erwachsen man im Umgang mit anderen Meinungen ist. Und finde ich dann sehr gut, wenn Leute unabhängig aus welcher politischen Ecke sie kommen, sagen, dass sie einen Wert darin sehen, sich frei auszutauschen, auch mit Leuten mit absoluter Gegenmeinung. Das ist ja auch meine Haltung. Also ich atme schon schwer, wenn mir jemand was sagt, was mir inhaltlich sehr zuwider ist. Also ich habe da keine Freude dran, will ich auch nicht so tun. Ja, ich will auch nicht missverstanden werden, als würde ich da Toleranz für jeglichen Stuss predigen. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Im Gegenteil, ich bin als Journalist sehr kritisch, wenn Leute irgendwie rassistische Zwischentöne streuen oder antisemitisches. Und trotzdem, ich glaube, es ist weise und es ist auch eine gute politische Idee, die wir im Grundgesetz ja eigentlich haben, dass man sich gegenseitig reden lässt. Ja? Weil dann ein Gespräch, und das wird dann oft auch ein strittiges und ein lautes Gespräch sein, weil ein Gespräch dann in Gang kommen kann. Und wenn wir stattdessen den Weg gehen, den jetzt die Politik zunehmend zu favorisieren scheint, nämlich von vornherein Verbote zu verhängen und die Leute gar nicht erst sprechen zu lassen, wird es dieses Gespräch nicht geben. Und dann hat man vielleicht ein bisschen einen ruhigeren Puls, weil man muss dieses ganze Zeug nicht mehr hören. Aber es ist ja eine Illusion, dass dadurch irgendwie was besser werden würde, sondern in Wahrheit werden da die Leute ja mit ihren weiterhin existenten rassistischen und sexistischen, antisemitischen Meinungen vorhanden sein und werden dann eher sich da so wie in so einem Kokon zurückziehen und nicht mehr erreichbar sein für auch Widerspruch.
Bevor wir mal in die einzelnen Kapitel gehen zu dem Buch, man kann vielleicht generell zu dem Buch nochmal sagen, Sie haben einzelne Kapitel, Streitkultur, Aufstachelung, Blasphemie, Nazi-Vergleiche, Beleidigung, Desinformation und schildern immer Fälle und lassen den Leser ein bisschen entscheiden, was denken Sie, ist das verboten oder ist das erlaubt? Und dann wird es auch juristisch eingeordnet und auch kommentiert. Aber mich würde nochmal persönlich interessieren, Sie haben jetzt gerade gesagt, zu einer guten Streitkultur, wenn ich Ihnen zuhöre, gehört zuhören auf jeden Fall. Aber was gehört für Sie noch zu einer guten Streitkultur? Was fehlt auch bei einer vielleicht Streitkultur in Deutschland? Sie haben ja auch immer diesen internationalen Kontext. Ich glaube, eine Reise nach Amerika hat auch viel mit Ihnen gemacht in Vorbereitung oder beim Schreiben des Buches. Deswegen, wo haben Sie gute Streitkultur erlebt, vielleicht persönlich auch? Und was fehlt Ihnen auch im aktuellen Streit oder Diskurs, wenn Sie politischen Diskurs, aber auch gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland?
Ja, also ein leuchtendes Beispiel an Streitkultur ist natürlich Großbritannien mit den Debate Societies und ehrlich gesagt auch im britischen Parlament. Ja, die Debatten dort kann man ja auf YouTube sehen. Es ist schon toll, wie so im Ton freundlich und respektvoll, aber in der Sache knallhart, also auch mit Humor, mit Augenzwinkern, die Leute einander angehen. Das ist, würde ich mir, also diese Eleganz und diese Souveränität, klar, die kann man im Alltag jetzt nicht immer haben, aber das wäre so ein Ideal. Und insgesamt, es ist eine der schwierigsten Übungen, glaube ich, im Leben. Und das bin ich auch weit davon entfernt, da schon so weit zu sein. Aber das ist eine lebenslange Bemühung jedenfalls. Das ist eine der schwierigsten Übungen, dass man erkennt, es ist gut zu hören, dass Leute es ganz anders sehen als ich. Es ist nämlich, also das Naheliegendste und vielleicht ein bisschen Pubertäre wäre ja zu sagen, also wer Stuss redet, der wirft uns nur zurück in der Debatte. Oder wer sogar falsche Fakten behauptet, bringt uns ja gar nichts, wirft uns nur zurück. Aber, und das ist, glaube ich, etwas, was die USA als Erkenntnis schon seit Jahrzehnten haben und wirklich verinnerlicht haben, und was in Deutschland erst noch reifen muss, es steckt sehr wohl ein großer Wert darin, zu wissen, wie die anderen denken und auch zu hören, wenn die anderen abstruse Meinungen haben. Ja, dass es die Mondlandung nie gegeben hätte oder dergleichen. Es gibt wunderschöne Urteile des amerikanischen Supreme Court aus früheren Jahrzehnten, sogar schon aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, wo dafür argumentiert wird, ja, wenn jemand Bad Speech oder Hate Speech verbreitet, dann ist die effektivste Antwort darauf More Speech. Ja, dann halte dagegen, widersprech, mach den Mund auf. Die Alternative ist, ja, ruf die Polizei, die soll das für dich regeln. Aber das ist nie genauso effektiv. Das wird nie so viel bringen. Das wird das Publikum, ja, also die Leute, die da zuhören und vielleicht selber noch offen sind, wie sie sich da entscheiden wollen, nie so sehr beeindrucken. Und deswegen also rein, im eigenen Interesse sollte man gucken, dass man es irgendwie selber hinkriegt. So, und ich glaube, das ist jetzt auch viel leicht gesagt und nicht so leicht getan. Ja, das ist schon wirklich schwierig im Alltag. Aber das ist eigentlich so etwas, wovon ich mir wirklich wünschen würde, dass wir uns das alle so zum Ziel nehmen.
Sie schreiben im Buch, Menschen haben nun mal bestimmte Meinungen, auch Ressentiments, und dann ist es doch gesünder, wenn sie dies aussprechen, als wenn es sich aufstaut und köchelt. Idealerweise entsteht so ein Gespräch, kaum jemand ist je von einem Ressentiment abgebracht worden ohne ein Gespräch. Ein Plädoyer, also fürs Gespräch, gab es so Diskussionen, bei denen Sie das mal gemerkt haben, hier brodelt jetzt irgendwas, hier ist jetzt richtig so eine Spannung im Sinne von inhaltliche Spannung, weil die Positionen gehen absolut auseinander, aber es ist richtig, richtig gut gerade. Was hat das begünstigt auch vielleicht?
Ja, ich sag mal ein Beispiel, also die Diskussion um den Gaza-Krieg in den letzten 3 Jahren sind sehr oft sehr heftig, ja, einfach aufgrund des Themas. Und sehr, ja, ich will nicht sagen leidenschaftlich, aber sagen wir mal sehr hitzig. Und ich will mal ein Beispiel sagen, eine Äußerung, die mir sehr, sehr schwer im Magen liegt und bei mir wirklich dazu führt, dass ich sehr, sehr stark rebelliere dagegen. Das ist nämlich kurz nach dem 7. Oktober 2023 gewesen. Da haben Leute im Netz geschrieben, ein toller Tag des Widerstands. Also bezogen auf ein Massaker, was Hamas-Terroristen an Zivilbevölkerung in Israel begangen haben, an Kindern, an alten Leuten. Jemand, der sowas schreibt, also es gibt reale Fälle, das ist auch dokumentiert, Leute haben sowas bei Instagram geschrieben. Und was macht man jetzt damit? Und ich glaube, es war nicht klug, dass in München ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts angeordnet hat, dass man bei jemandem, der sowas geschrieben hat, eine Hausdurchsuchung macht. Also das heißt, dass morgens um 6 die Polizei kommt, dass man dessen Handy, dessen Tablet einsackt, beschlagnahmt und dass man den dann später vor Gericht stellt, wegen der Straftat, wegen der sogenannten Billigung von Straftaten. Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht, um den abzubringen von seiner schrecklichen Meinung. Ich glaube, dass es den Versuch gelohnt hätte, mit dem ins Gespräch zu gehen. Und das muss nicht der Staat machen, das müssten wir alle machen. Ja? Also dem unter seinen entsetzlichen Instagram-Post drunter schreiben, nee, pass auf, ja, wirklich, du hast da überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Ich sag dir jetzt mal so 3 Dinge dazu. Ja, klar gibt es ein Recht auf Widerstand gegen eine rechtswidrige Besatzung, wie sie die Palästinenser und Palästinenserinnen erleiden, ja, seit mehr als einem halben Jahrhundert. Das ist völlig unstrittig und das ist auch in Maßen auch mit Gewalt möglich, aber niemals gegen Kinder und gegen unbewaffnete Zivilisten. Das ist Tabu und das ist ein Verbrechen und mit solchen Mitteln, also der Zweck des Widerstands heiligt nicht solche Mittel. Wenn man das gesagt hätte, kann es sein, dass das nichts bringt. Natürlich, ja, es kann sein, dass sowas abperlt, der Mensch ist eh schon verhärtet, der will nicht hören. Aber die Chance besteht, dass es manche Leute vielleicht gibt, die sowas Entsetzliches gepostet haben, ohne schon komplett nachgedacht zu haben. Weil sie nachplappern, weil sie denken, ihre Freunde erwarten das von ihnen, wie auch immer. Oder zumindest fürs Publikum, das das liest, gibt es bestimmt manche, die dankbar wären, dass sie eine Gegenmeinung haben und dann sich da rund eine eigene Meinung bilden können. So, all das gibt es jetzt aber nicht, sondern stattdessen gab es eine Hausdurchsuchung, ein Strafverfahren und ich würde vermuten, dass bei diesen Menschen jetzt nicht ein Nachdenken in Gang gekommen ist, sondern dessen Denken ist jetzt zu, der wird jetzt sich als Opfer empfinden, ich wurde untot gemacht, ich darf in Deutschland gar nichts mehr sagen und das heißt, wir haben uns damit, also wir, ja, ich glaube, diejenigen, die finden, so eine Meinung ist entsetzlich, haben jetzt eigentlich nichts, worüber sie sich freuen können, das ist kein Erfolg in dem Sinne. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wo ich es wirklich schade finde und wo ich ja nicht aus irgendeiner Sympathie für die Meinung, die habe ich nur wirklich gar nicht, aber trotzdem meine, es wäre sinnvoll, dass wir uns diese Mühe gemacht hätten mit der Debatte. Ein anderes Beispiel, wo ich mal richtig, das schildere ich auch im Buch in einem Kapitel, wo ich mal richtig profitiert habe aus einem Gespräch und wo ich glaube, was gelernt zu haben. Ich habe eine lange Diskussion geführt über den Ukraine-Krieg mit Leuten, die mir da inhaltlich fernstehen. Ja, ja. Genau, also ich arbeite für die Süddeutsche Zeitung und schreibe auch hin und wieder über das Thema des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der ja auch jetzt nicht erst irgendwie seit 4 Jahren läuft, sondern jetzt seit 2014 schon und mit entsetzlichen Verbrechen einhergeht, ja, durch das russische Regime. Und ich so bin da nicht überzeugt von Dingen, die ich zum Beispiel in der Jungen Welt oder auch im Neuen Deutschland und in manchen, ja, vor allem linken Zeitungen lese, die das eher so ein bisschen wie Sarah Wagenknecht darstellen, als sei die Ukraine so ein bisschen das Problem und als sei der Westen und sei die NATO der Hauptaggressor und Putin könne gar nicht anders und so. Also da stehen sich echt die Meinungen gegenüber. Und ich habe aber die Redaktion der Jungen Welt, also einer, ja, linken Zeitung, die in Berlin sitzt, besucht und genau darüber mal mit denen gesprochen und mal geguckt, also wie liegen wir eigentlich auseinander, warum liegen wir eigentlich auseinander und wie begründen die das eigentlich? Und das war sehr interessant, weil ich habe mit dem Chefredakteur der Jungen Welt ein Gespräch geführt, wo ich nie den Eindruck hatte, dass es ihm an Wissen mangelt. Also es wäre jetzt ganz falsch zu glauben, ich habe die Fakten, er hat die Fakten nicht. Nee, überhaupt nicht. Der hat mindestens so gute Faktenkenntnis wie ich. Der kannte da Zahlen, Daten weit auch zurück, ja, in 90er Jahre kannte der alles. Es ging aber in unserer Debatte immer darum, was war der Auslöser und was war die Folge. Also, ja, es ist so, die die NATO hat sich immer mehr nach Osten ausgebreitet. Es sind immer mehr, also Polen, Tschechien, immer mehr Länder sind der NATO beigetreten und die NATO ist sozusagen Russland immer näher gekommen. Und dann sagt jemand, der die russische Position dann vertritt oder stark machen will, naja, kein Wunder, dass irgendwann mal Putin sich unwohl fühlt und dass die Russen dann sagen, da müssen wir jetzt mal müssen wir mal militärische Stärke zeigen in die Richtung. Und dann sage ich, naja, aber das ist ja dann kein Wunder, das ist ja nicht eine Aggression der NATO, sondern es ist ja zuerst war es ja Putins Russland, was damit begonnen hat, zum Beispiel den ukrainischen Oppositionsführer zu vergiften, also über schmutzige Tricks und Umwege zu versuchen, so eine Einflusssphäre in Osteuropa zu unterjochen. Und kein Wunder, dass diese Länder sich dann freuen, dann unter den Schutzschirm der NATO schlüpfen zu dürfen. Das ist doch so rum muss man die Geschichte aufzäumen. Und dann sagt wieder mein Gesprächspartner, nein, du musst den anderen Kontext sehen. Und sage ich, ja, du musst aber den Kontext dann wieder. Also das heißt, wir ergänzen uns ständig um Kontexte. Und ich glaube, am Ende ist es das, worum es geht. Es geht immer darum, in welchem Licht und in welchem Zusammenhang man Fakten sieht. Viel mehr, als dass man jetzt über einzelne Fakten da was war am 7. April, was war am 23. Mai. Ne, es geht vielmehr darum, wie sind so die Zusammenhänge, wie sind die Kausalketten. So, und wenn man das einmal akzeptiert, das war für mich eigentlich so das Lernerlebnis aus dieser Diskussion, dann versteht man auch, wie schwierig es ist, den Staat jetzt da eine Entscheidung treffen zu lassen. Wer hat recht? Also derzeit ist es so, wir haben einen Kiosk, da liegen ganz viele Zeitungen und die einen Zeitungen erzählen die Geschichte so und die anderen erzählen es so. Und auch wenn wir jetzt Bücher von Historikern lesen, ja, es gibt auch Historiker, die erzählen die Geschichte so und andere, die erzählen es anders. Wäre jetzt das eine gute Idee, wenn wir jetzt sagen würden, Desinformation muss bekämpft werden, der Staat darf nicht akzeptieren, dass hier russische Narrative gestreut werden. Wäre das so eine gute Idee? Wäre das nicht ein bisschen heikel? Also wo macht man denn fest, wo jetzt die Wahrheit aufhört und die Manipulation beginnt, wenn es doch um Deutungen letztlich geht? Also ich bin da nach Hause gegangen mit eigentlich einem sehr klaren Gefühl, dass man da vorsichtig sein sollte. Und wenn der Staat einmal anfangen dürfte zu bestimmen, welche Deutungen von historischen oder politischen Zusammenhängen falsch sind, das ist nie eine präzise Wissenschaft. Das ist nicht Empirie, sondern das ist eine Frage von Bewertungen. Und wenn ich mich in einer solchen Bewertungshoheit des Staates unterordnen müsste, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt am Anfang vielleicht die junge Welt dann sehr ärgern würde, aber es würde auch bald ich und andere würden es auch bereuen. Das kann sich dann sehr schnell auch gegen andere richten.
Wenn ich Ihnen zuhöre und als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch gedacht, dass Sie manche Sachen, was Sie auch gerade sagen, dass vieles eine Frage der Deutung ist, zum Beispiel im Kapitel Nazi-Vergleiche, wenn Sie sagen, jemand benutzt das Wort Hühner, ich glaube Hühner-KZ ist das Wort, ne? Das,
ja.
Oder auch in der Corona-Pandemie gab es Vergleiche mit den bestimmten Regeln im Dritten Reich, dass Sie sagen, dass diese Leute, dass die Leute, die das benutzen, solche Referenzen ziehen, heißt eigentlich erstmal, dass sie das, sag ich mal, das KZ oder die Nazizeit als etwas Schlimmes sehen.
Ja.
Ich darf sie nicht verurteilen dafür, sondern ich muss sie ernst nehmen, weil sie ja eigentlich da noch im Gespräch beteiligt sind, weil die das ja auch als etwas Schlimmes bezeichnen. Da sollte man den Raum eigentlich weiten. Geht es da um ein Ernst nehmen von Leuten und auch mal dahinter, hinter diese Äußerungen gucken? Sind wir manchmal zu schnell, indem wir wirklich alle Referenzen zum Dritten Reich? Sobald so etwas gezogen wird, ist das eine Relativierung und wir gucken gar nicht dahinter, was eigentlich damit von Leuten gemeint wird.
Vielleicht also ich halte das tatsächlich für ein sehr nachdenkenswertes Problem oder eine Kritik. Also während der Corona-Zeit gab es Leute, die sich so gelbe Sterne angeheftet haben, selbst gebastelt und ungeimpft draufgeschrieben haben. Also die wollten symbolisch behaupten, dass ihre Ausgrenzung, weil sie nicht geimpft sind, weil sie dann nicht in bestimmte Geschäfte rein durften nach den Corona-Schutzregeln, dass das genauso schlimm und ein Unrecht sei wie der Umgang der Nazis mit Juden. Also wirklich ein dummer Vergleich. Und also geschichtslos, herzlos, völlig daneben. Aber kann man denn sagen, dass diese Menschen die NS-Zeit damit beschönigt oder verharmlost haben? Das ist die Frage. Und die Justiz hat da bemerkenswerterweise gesagt, ja, das kann man so sagen, und hat die Leute bestraft. Und Leute, die sich also diese gelben Sterne angeheftet haben, haben vor Gericht richtige Strafen bekommen. Und zwar nicht zweimal, fünfmal, hunderte Mal. Es gab eine richtige Rechtsprechungslinie gegen solche Holocaust-Vergleiche. Egal, ob das jetzt Slogans wie Impfen macht frei waren, auch dafür gab es dann Strafen, oder gelbe Sterne oder andere Formen von Gleichsetzung der Corona-Politik mit NS-Politiken. Ich finde, das ist etwas, wo man schon mal fairerweise sich mal einen Gedanken machen muss, ob das so logisch sinnvoll ist, weil wenn jemand diesen Bezug zum Holocaust herstellt, um ein Argument in der Gegenwart zu machen, dann tut er das ja in dem Fall von gelben Sternen nicht, weil er davon ausgeht, was die Nazis gemacht haben, war toll. Wenn er davon ausgehen würde, dass was die Nazis gemacht haben, war toll, dann würde sein Argument ja gar nicht funktionieren. Würde es einen Widerspruch geben. Sondern er greift ja zurück auf dieses historische Wissen und Gedächtnis bei seinem Publikum, weil er davon ausgeht, dass er sich mit seinem Publikum darin einig ist, dass alle die Nazi-Zeit für den Inbegriff von Unrecht und von Bösem halten. Und deswegen kann man also so Nazi-Symbole schnell hernehmen, karikaturenhaft, mit gelben Sternen oder so. Und dann ist allen Leuten klar, ich möchte hier gerade von Unterdrückung und von schrecklichem Unrecht sprechen, das anprangern. So, das ist immer noch, kann man immer noch sagen, es ist nicht gut und geschmacklos. Aber ich tue mir schwer, eigentlich zu sagen, dass das dann aufs Argument hinausläuft, die Nazi-Zeit sei was Gutes gewesen. Und wie Sie es gerade ansprechen, also es gibt Tierschützer, die machen das Argument, dass Hühnerställe, also Massentierhaltung, sowas wie Hühner-KZs seien. Es gibt Abtreibungsgegner, die sagen, dass sowas wie ein Holocaust an ungeborenen Leben stattfinden würde. Also es gibt leider ganz oft so eine Verwendung von Holocaust Begrifflichkeiten in so einer polemischen Kritik, um etwas anzuprangern, was in der Gegenwart stattfindet. Und ich finde ganz vieles davon nicht schön. Aber es ist doch eigentlich erstaunlich, dass wir das so oft haben in Deutschland. Ja, die einen werfen den Rechten vor, sie seien die Nachfolger der Nazis. Die anderen werfen den Linken vor, die seien die wahren Nachfolger der Nazis. Den Grünen wird vorgeworfen und der AfD sowieso und Friedrich Merz wird, also in alle Richtungen gibt es diese Vorwürfe. Und wenn es über den Nahostkonflikt geht, sowieso, ja, dann gibt es Leute, die sagen, die Israelis würden sich benehmen wie die neuen Nazis, und andere sagen, nein, die Hamas, das sind die Wiedergänger der Nazis. Also wir haben diese Vorwürfe, und dann haben wir eine Justiz und einen Staat, der ganz selektiv nur ganz manchmal sagt, stopp, dieser Nazi-Vergleich, der geht mir jetzt zu weit. Die anderen sind okay, aber dieser geht mir jetzt zu weit. Das ist eigentlich nicht fair. Also das ist auch nicht konsistent und ein bisschen willkürlich. Und so soll es eigentlich nicht sein. Also wir sollten nicht eine Justiz haben, finde ich, die nur dann aufschreit, wenn Corona-Maßnahmengegner in geschmackloser Weise, die Nazi-Zeit zitieren. Und gleichzeitig, wenn irgendwie deutsche Außenpolitiker und Regierungspolitiker Putin mit den Nazis vergleichen oder sagen, die Annexion der Krim ist sowas wie das Sudetenland 1938 unter Hitler, da sagt die Justiz, ja, ist völlig in Ordnung, da haben wir kein Problem mit. Also das erscheint mir echt zu viel an politischer Justiz.
Jetzt haben wir nicht Zeit, jedes Kapitel durchzugehen. Ich beim Thema Streitkultur thematisieren Sie noch unter anderem abgesagte Uni-Veranstaltungen aus der Angst vor Protest. Ich glaube, es geht um das Thema auch Israel-Gaza, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es geht um Blasphemie und was überhaupt, was Gefährdung von öffentlichem Frieden ist und welche, was da auch eine Rolle spielt. Beim Thema Beleidigung, das würde mich jetzt nochmal interessieren, da schreiben Sie einen Untertitel, wie höflich hätten Sie Ihre Kritik denn gern? Da schildern Sie ganz viele Beispiele und es sind ja auch sehr viele bekannte Beispiele durch die Presse gegeben. Die Beleidigung von Bezeichnung von Robert Habeck als Schwachkopf, Andi Grote wurde ein Pimmel genannt. Und da schildern Sie auch, inwiefern da Gerichte oft sehr hart vorgehen. Und Sie sagen, es gibt so eine Art Vertrauen in die Rechtssicherheit, beziehungsweise was sagen Leute noch, wenn sie immer Angst haben, ich musste jetzt mit einer Hausdurchsuchung rechnen. Und das macht auch was mit meinem Mut zu politischem Protest zum Beispiel. Ja. Ne? Also wenn ich nicht weiß, was überhaupt strafbar ist, was wünschen Sie sich im Hinblick auf Beleidigungen, gerade auch vielleicht bei Politikern, aber auch, es gibt ja, sage ich mal, auch Beleidigungen, es gibt viele Beispiele von Politikern in dem Buch, aber es gibt ja auch die Beleidigung von, sag ich mal, im Zug. Und dem Zugbegleiter, er wird beleidigt von anderen Leuten, wo es auch andere Spannungsverhältnisse oder die Hierarchien sind nicht immer so hoch wie Politiker und der Mann, der zu Hause im Internet was in die Kommentarspalte schreibt.
Also vielleicht zwei Gedanken. Beleidigung, da denken wir ja zunächst an so obszöne Worte, ja, Arschloch oder sowas. Aber jemanden so die Gefühle zu verletzen mit Worten. Das gelingt ja manchen Leuten auch ganz subtil mit so kleinen ironischen Spitzen zwischen den Zeilen. Und je gebildeter jemand ist und je sprachgewandter jemand ist, desto grausamer kann der auch jemanden vernichten, ohne jetzt auf so Wörter wie Arschloch zurückgreifen zu müssen. Also wer nicht so gut Deutsch kann, der braucht das. Aber wer sehr gut Deutsch kann, der also hat tausend Möglichkeiten.
Und, ja.
So ja, jemanden richtig, so ganz sadistisch absolut. Kann man sogar
zustellen. Ja.
Also kann man ja im letzten Mal gucken, wenn debattiert wird, ja, Leute schwingen sich auf zu ganz sarkastischen, arroganten Formulierungen. Da steckt genauso viel Bosheit drin wie in so einem kernigen Arschloch. Also es hängt auch stark, will ich damit sagen, mit dem Bildungshintergrund von Leuten zusammen. Und es ist doch eigentlich schwierig, wenn wir dann aber eine Rechtslage in Deutschland haben, die nur bei Arschloch sagt, Moment, stopp, hier ist eine Grenze überschritten. Also es ist ein bisschen unfair. Ja, es trifft dann am Ende die weniger gebildeten oder weniger sprachkompetenten und nicht unbedingt die bösesten oder die andere Menschen am meisten verletzen. Das ist mal so ein Gedanke, der mich ein bisschen zweiflerisch zurücklässt, ob das dann so ein faires Prinzip ist, wie wir es derzeit haben. Und dann habe ich den Wunsch oder den Anspruch eigentlich an einen Staat, dass wir alle als Bürger und Bürgerinnen Überblick haben. Also ich finde, jeder Mensch müsste wissen, was ist die Liste der verbotenen Wörter? Was passiert? Darf ich sagen Depp? Darf ich sagen Dummkopf?
Nee, vielleicht müssen wir ganz kurz, ich weiß nicht, ob Sie es, ich glaube auch im Buch schildern, auf jeden Fall im Deutschlandfunk haben Sie auch, es gibt diese Situation mit auf einer Palästina-Demo, wo die Polizisten eine Liste haben mit verbotenen Begriffen und die war so lang, sie konnten selber nicht, wussten selber nicht, was verboten ist und was verboten ist.
Genau, da stehen also Polizisten in Deutschland, gucken zu, wie auf einer Gaza-Demo Dinge skandiert werden und Plakate hochgehalten werden und die haben eine Liste in der Hand, wo draufsteht, was die verbotenen Begriffe sind und die ist 22 Seiten lang. 22 A4 Seiten, weil selbst Profi-Polizisten, die das also gelernt haben, die bei der Kriminalpolizei hauptberuflich sind, nicht ansatzweise Überblick haben. Und das ist doch eigentlich irre. Also diese Liste müsste die im Netz einfach stehen, ja, damit jeder mal sich orientieren kann, tut sie aber nicht, sondern die wird einfach nur bei der Polizei hin und her gereicht. Und zweitens, dass es überhaupt so kompliziert ist, dass noch nicht mal Polizisten das auswendig wissen, sollte uns ja mal zu der Frage bringen, warum erwarten wir dann von Normalbürgern, dass sie das aus dem Kopf wissen? Also, so ist es ja, ne? Du musst ja dich dran halten und wenn du dich nicht dran hältst, dann wirst du bestraft. Also, das ist doch eine seltsame Situation.
Gibt es da die konkrete Forderung? Also, ist das jetzt ernst gemeint, dass sie sagen, oder es soll eine Liste im Internet geben oder ist das eigentlich eher so, um zu zeigen, wie absurd das eigentlich ist? Und dass wir da.
Na, ich finde schon, also diese Idee. Ich als Bürger möchte einfach mal einen Überblick haben. Ich möchte mal wissen, was ist mit dem Wort Dummkopf, was ist mit dem Wort, also ist ein bisschen jetzt plump, ja, aber einfach mal zu wissen, wo denn die berühmte Grenze des Sagbaren verläuft. Das ist, finde ich, überhaupt kein vermessener Anspruch, sondern da haben wir alle natürlich ein Recht drauf. Und das war eigentlich auch die Idee mit meinem Buch, dass ich als Jurist und als jemand, der das so als Journalist in normales Deutsch auch übersetzen kann und mit Beispielen, dass ich einfach mal 100 Beispiele, ja, die jeder so lesen kann und kurz und knapp und knackig und anschaulich anbiete, damit man wieder Orientierung hat. Also es sind so viele Paragraphen verschärft worden in den letzten paar Jahren. Die Grenzen des Sagbaren sind wirklich verändert worden. Ja, also Volksverhetzung wird heute ganz anders definiert als noch vor 10 Jahren. Da hat sich eine Menge geändert. Beleidigung wird auch ganz anders gehandhabt von der Rechtsprechung. Also dass man all diese Dinge mal kurz und knapp kapiert, ohne dass man da jetzt irgendwie ein Studium belegen muss, weil das sind ja Regeln, die für uns alle gelten. Das war eigentlich die Idee. Und das findet sich auch in meinem Buch, also so aufgeteilt auf die unterschiedlichen Themenfelder, also ein Kapitel zur Beleidigung, ein Kapitel zu den Nazi-Vergleichen, und dann kann man immer erstmal so 10, 15 Fälle lesen, die mal anschaulich machen, was in Deutschland erlaubt und verboten ist. Dass ich das überhaupt schreiben musste, wie gesagt, ist schon eigentlich ein Zeichen für den Missstand, dass es überhaupt so eine Unsicherheit gibt in der Bevölkerung. Und ich hoffe, dass man damit ein bisschen besser orientiert ist. Und dann trotzdem wird am Ende der Eindruck bei bestimmt manchen, die das lesen, bleiben, naja, aber diese Regeln sind ja nicht so ganz einleuchtend und nicht immer ganz stringent. So, und dann finde ich, dann bin ich genau dabei, und dann schreibe ich dann auch in meinem Buch, in meinen Kapiteln, warum ich das teilweise auch so sehe und warum ich auch finde, dass das ein Zustand ist, mit dem wir uns nicht zufrieden geben sollten, politisch.
Ich habe eben gerade schon gesagt, wir haben nicht Zeit, durch das ganze Buch zu gehen. Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, geht es um eine Ungewissheit, um schwammige Regelungen und um eine Forderung nach mehr Klarheit, eigentlich was strafbar ist und was auch nicht strafbar ist, gerade auch im Vertrauen auf Institutionen und auch auf den Rechtsstaat. Ich mich gefragt, Sie schließen das Buch eigentlich mit der Frage, was wäre eigentlich, wenn jetzt, ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht falsch wieder, wenn eine andere Regierung, eine rechtere Regierung oder eine unliebsame Regierung, was auch immer das ist, an der Macht ist, und wenn sie die gleichen Regelungen hätte gegen Andersdenkende zum Beispiel, war dieses vom anderen Ende her denken immer auch Basis oder Herangehensweise in dem Buch oder für die Argumentation? Ja.
Also ich finde, so muss man es ja sehen. Ne? Also die rechtlichen Instrumente, die unser Staat hat, also Staatsanwaltschaften, Polizei, das sind ja Instrumente, die können in die eine wie in die andere Richtung verwendet werden. Und wenn es so ist, dass man Robert Habeck nicht gefahrlos als Schwachkopf bezeichnen kann, weil dieser Paragraph der Beleidigung so schwammig und so ausufernd geworden ist, ja, dann kann das genauso auch in den Händen einer womöglich Regierung mit AfD-Beteiligung dazu führen, dass man aufpassen muss, was man über Björn Höcke sagt. So, und das ist eine verunsichernde Situation. Ja. Davon möchte ich halt warnen. Ja, es ist vielleicht eine Sache, dass man sagt, ah ja, komm, der Habeck, der war selber peinlich, der hat es dann nachher eingestellt oder er hat seine Zustimmung gegeben, dass man das dann verfolgt und so, weil es ja auch aus seiner Sicht lächerlich war. Aber das Instrument ist da und das können andere auch anders handhaben. Und ich glaube, das ist eine beunruhigende Idee.
Jetzt haben Sie mehrere Lesungen veranstaltet. Sie waren auf der Buchmesse, präsentieren Ihr Buch überall, machen ganz viele Veranstaltungen, auch mit Diskussionen. Was waren denn so Diskussionsbeiträge oder Reaktionen auf Ihr Buch, die Sie vielleicht nicht erwartet haben und die Sie vielleicht auch nochmal weitergebracht haben oder auch in welche Richtung auch immer irritiert oder auch inspiriert haben zum Weiterdenken?
Also ein großer Einwand, der mir oft begegnet und den ich für auch wirklich gewichtig halte: Es ist vor allem für Frauen und für Menschen mit Migrationshintergrund teilweise unerträglich, wenn sie sich politisch exponieren, für irgendein Thema stark machen, wie sie niedergebrüllt werden im Netz. Das ist eine Tatsache, ja. Also was du als Frau dir anhören musst, in der Kommunalpolitik teilweise sogar, ja. Das ist nicht für jeden Menschen erträglich und das muss man sehr, sehr ernst nehmen, weil das ja sowohl für die einzelne Person, aber auch fürs Ganze eine echte Bedrohung ist. Ja. Es kann eben dazu führen, dass sich dann vor allem Frauen oder Leute, die besonders attackiert werden, zurückziehen aus dem Diskurs, weil sie sagen, dann tue ich mir das halt nicht mehr an. Ja, dann macht euren Zeug halt alleine, ohne mich. Und dann haben wir einen Diskurs, der auf diese Weise verzerrt ist. Also das ist schon ein starkes Argument dafür, dass man sagt, okay, es wäre vielleicht besser, wenn der Staat, wenn die Polizei reingehen würde und verhindern würde, dass Leute einfach so verbal niedergemacht werden. Das ist ein Argument, was ich schon auch in meinem Buch gleich zu Anfang irgendwie selber thematisiere, weil ich dieses Argument auch viele Jahre lang immer wieder angeführt habe. Ich habe in der Zeitung genau mit diesem Argument lange dafür plädiert, kann man in den Archiven sehen. Also ich habe bis vor 2-3 Jahren da viele Kommentare geschrieben, dass man gerade deswegen eine scharfe Strafverfolgung von Beleidigungen braucht. Weil wenn man es nicht hätte, dann würden am Ende in der Diskussion, in der politischen Debatte nur noch die Skrupellosesten übrig bleiben, die ständig verbale Kopfnüsse in alle Richtungen verteilen. Und da muss man die vulnerablen Leute dagegen schützen. Und es ist mir erst jetzt in letzter Zeit klar geworden, dass man halt, also zum einen, dass wir leider beobachten müssen, paradoxerweise, dass es an vielen Stellen zu weit gegangen ist und dass ja der Fall von Robert Habeck mit dem Schwachkopf oder Annalena Baerbock, die wurde als dümmste Außenministerin der Welt bezeichnet im Netz und dann wurde ein Bürger dafür auch strafverfolgt und sogar rechtskräftig verurteilt. Also es gibt leider viele Beispiele dafür, dass das am Ende dann auch die Demokratie schädigt, ja, weil es Leute eben doch einschüchtert und auf andere Weise dazu führt, dass Leute sich aus der Diskussion zurückziehen. Und vor allem das Argument, was ich immer klarer sehe, ist, dass wir eine klare Linie brauchen zwischen zulässiger Kritik und strafbarem. Und die haben wir überhaupt nicht. Und es ist eben so, dass das, was Leute unerträglich finden und sie vielleicht auch dazu bringt, sich zurückzuziehen, das ist oft Kritik. Also Kritik, die unfair ist vielleicht, ja, oder Kritik, die in ihrer Masse einfach unerträglich ist. Und wenn man jetzt ganz fürsorglich sagen würde, wir wollen jetzt alle Leute beschützen, dann kommt man halt recht schnell dazu, dass man auch Kritik verbietet. Und das dürfen wir halt nicht machen. Also wir müssen, glaube ich, schon uns damit abfinden, auch wenn es keine tolle Situation ist, aber wir müssen uns damit abfinden, dass Streit immer unangenehm sein wird. Aber Demokratie ist Streit. Und das ist auch nicht im Prinzip immer fair. Aber diese Vorstellung, dass dann der Staat kommt und das alles regelt und alles fair macht, ich warne vor ihr.
Das heißt, wir müssen wieder streiten lernen.
Ja, und dann müssen wir auch Solidarität lernen, ja, und auch Frauen zur Seite stehen und anderen Menschen zur Seite stehen und widersprechen. Das können wir auch, müssen wir nur mehr machen. Und es funktioniert am Ende besser, als wenn wir nach der Polizei rufen.
Sie haben, glaube ich, im Interview mal gesagt, dass die Corona-Pandemie so ungefähr so ein Zeitpunkt ist, ab dem Sie festgestellt haben, es gibt vermehrt Urteile, wo Sie sagen, oh, muss man das so wirklich, wirklich strafrechtlich verfolgen? Wodurch kam diese Veränderung?
Also rückblickend würde ich, glaube ich, sagen, dass die Corona-Zeit in niemandem von uns unsere beste Seite hervorgebracht hat. Ja, die Unerbittlichkeit, mit der da von verschiedenen Seiten aufeinander geblickt worden ist, die ist etwas, was wir uns jetzt hoffentlich ein bisschen wieder abgewöhnen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich es also rückblickend für einen großen Fehler halte, wie schnell man Kritiker der Corona-Maßnahmen in so eine Nazi-Ecke gestellt hat. Es hätte viel feineren, viel differenziertere Kritik gegeben, die sehr, sehr berechtigt bleibt, ja, an Leuten, die irgendwie Quatsch erzählen und Verschwörungstheorien stricken. Vielfach sind das auch Antisemiten gewesen, aber vielfach auch nicht. Ja, und ich glaube, das hat auch sehr stark dazu geführt, also diese Verhärtung und diese Zeit, wo man also aus einer menschlichen Distanz, aus Abstand, ja, sozialem Abstand heraus aufeinander mit dem Finger gezeigt hat, die hat auch dazu geführt, dass Leute ganz stark nach dem starken Staat gerufen haben. Und ich glaube, dass da sind einige Fehler gemacht worden. Ja.
Jetzt ist es ein bisschen suggestive Frage, aber es gibt ja diese mediale Spaltungserzählung auch so ein bisschen verstärkt nach Corona, wobei es ja auch Bücher gibt, die so ein bisschen widerlegt haben und eigentlich gesagt haben, diese Spaltung, die suggeriert wird, gibt es eigentlich gar nicht. Sind diese Urteile auch dadurch zu erklären, dass man vielleicht versucht hat, so eine Spaltung in den Griff zu bekommen? Durch so eine Verregelung?
Ja, das kann sein, ja. Aber es ist halt wirklich ein bisschen, das ist so wie die König Xerxes, ja, in der Antike, hat mal, weil dann der Nil über die Ufer trat und die Ernte zerstörte, angeordnet, dass der Nil ausgepeitscht werden soll. Ja, also als Strafe. Ja, okay. So, also nur weil wir irgendwo mit unserem Frust irgendwo hin wollen, heißt das noch nicht, dass das dann eine effektive Maßnahme ist. Und genauso ist es ja, wenn wir jetzt sagen, wir verbieten jetzt Leuten ihre Ressentiments zu äußern. Das heißt nicht, dass dann diese Ressentiments aus den Köpfen verschwinden. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung, die man so mit ein bisschen Abstand auch aus der Corona-Zeit ziehen sollte. Das hat nicht dazu geführt, dass irgendjemand wieder eingefangen oder wieder gewonnen worden ist für die Gesellschaft, für die Demokratie oder sowas. Im Gegenteil, es hat eher dazu geführt, dass die Menschen noch weiter auseinandergetrieben worden sind.
Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen, wir heißen Milch und Kultur. Wir hätten noch viel über auch Wolfram Weimer sprechen können und über den Buchhandelspreis, aber dazu machen Sie auch, glaube ich, bald Veranstaltungen und äußern sich auch in vielen Podcasts dazu. Sie sagen, auf die Frage, was sollten wir denn tun im Podcast bei Anne Will, bei sich selber anfangen, nicht eingeschnappt sein bei Kritik und vieles ist kein Grund, den Tisch zu verlassen. Man sollte nicht den Tisch verlassen. Wollen Sie dem noch was hinzufügen?
Ich will mal versuchen, selber die Tugend oder den guten Vorsatz zu praktizieren, nicht immer das letzte Wort haben zu müssen. Ich glaube, das ist ein Fehler, den wir ganz oft machen in Diskussionen. Wir glauben, dass derjenige das letzte Wort hat, der gewinnt. Das ist also totaler Quatsch. Das ist aus Sicht des Publikums überhaupt nicht so. Und
mehr aushalten auch, lernen.
Auch. Ja, also man gewinnt, womit gewinnt man eigentlich eine Debatte? Ja? Man gewinnt es nicht, indem man am lautesten ist oder am hartnäckigsten ist. Man gewinnt es, indem man irgendwie vertrauenserweckend und überzeugend sich präsentiert. Und es kann auch mal sein, dass man dann mit einem Lächeln auch akzeptiert, wenn dann der andere das letzte Wort unbedingt haben möchte. Das heißt nicht, dass er dann gewinnt. Ja.
Was wünschen Sie Wolfram Weimer für die nächsten 3 Jahre Amtsführung?
Einen schönen langen Urlaub wünsche ich ihm, am besten sofort.
Sehr gut. Und Sie haben ja auch am Anfang schon gesagt, was man da gut machen kann im Urlaub, ne?
Ja, genau.
Zum Schluss, darf jeder Gast immer eine Buchempfehlung und eine Musikempfehlung abgeben. Gibt es ein Buch, das Sie vielleicht früher geprägt hat oder in letzter Zeit und ein Album oder ein Musikstück? In das man mal reinhören sollte. Spontan jetzt von Ruben Steinke.
Ja, also ich sehr gerne höre, ist Carl Barrett and the Jackals. Wenn jemand Baby Shambles kennt, also eine britische Rockgruppe, die sich jetzt wieder... Pete Doherty, genau. Die haben sich jetzt wieder vereint, nachdem Pete irgendwie clean ist. Und seine neue Droge ist jetzt Käse aus Frankreich und nicht mehr Heroin.
Milch und Kultur.
Milch und Kultur, ja, genau. Das ist eine tolle Band und einer der Köpfe der Band ist Carl Barrett und der hat eben auch so ein Nebenprojekt, The Jackals. Das ist unglaublich, wie viel großartige Songwriter in eine Band passen. Also Pete Doherty ist ja auch, wie wir inzwischen wissen, solo und mit seinen eigenen Projekten, also ein Wahnsinn. Und Carl Barrett auch, die haben ja ursprünglich mal als Libertines zusammengesungen, auch die sind jetzt wieder zusammen. Ja, also das hat mich geprägt, ja, in musikalischer Hinsicht.
Und gibt es ein Buch? Ist wahrscheinlich schwierig, aus so vielen eins rauszusuchen, aber vielleicht.
Ja, das
kann auch gerne was Unbekannteres sein. Oder in der Kindheit. Wir können ja auch in der Kindheit machen, sonst gab es ein Buch, das Sie Ihnen damals Welten eröffnet hat.
Also ich habe jetzt als Student habe ich sehr viel Respekt gehabt vor einem Tabubruch-Buch, nämlich von Ingo Müller. Das war ein Bremer Professor und der hat in den 70er Jahren als erster mal so aufgedeckt, wie viele Richter in Westdeutschland eigentlich eine NS-Vergangenheit haben. Und der hat damals richtig ein Skandalbuch eigentlich vorgelegt. Wenn man Ingo Müller heute liest, das ist natürlich alles irgendwie angestaubt inzwischen und aber es ist wirklich ein riesiger Verdienst und da kann man mal sehen, wie viel Mut und wie viel Effekt man auch haben kann mit so einer publizistischen Arbeit.
Die Buch- und Musikempfehlung von Ronen Steinke, Journalist, Sachbuchautor, Jurist. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren heute bei Milch und Kultur. Vielen Dank.
Danke auch, sehr gerne.